Tellende Nachtschwärmer. Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Folly und Artisan Barcamp.
Willkommen zurück zum zweiten von drei Teilen bei unserem Podcast mit Thomas Pflanz aus der Berliner Hildegard Bar. Im vergangenen Teil sprachen wir eher über die Vergangenheit, die 60er, 70er, 80er und 90er der Berliner Barszene. Jetzt kommen wir langsam in der Gegenwart an und hören zu, was ein so erfahrener Bartender aus seiner reichhaltigen Karriere erzählen kann.
Und so schaffen wir quasi den Sprung oder den Schnelldurchlauf durch die letzten 30 Jahre bis heute in die Gegenwart. Wenn wir das Westberliner, weil ja ein guter Teil von dem, was du erzählt hast, noch zu Mauerzeiten passiert ist, Westberliner Bar-Establishment geredet. Und jetzt kommen wir quasi zum neuen Teil des Bar-Establishments, weil es beeindruckend ist, wie schnell die Hildegard sich etabliert hat. Mindestens in der öffentlichen Wahrnehmung. Immer wenn ich hier bin, ist es mindestens sehr angenehm gefüllt, teilweise sehr voll, sehr schön zu sehen. Und ich glaube, viele gönnen dir nach so einem langen Weg auch, dass du dann nicht so ein unangenehmes eigenes Projekt hast, was dann irgendwie so ein bisschen floppt, sondern ich glaube, die Leute sehen gerne, dass ich das...
Ja, die Leute sehen gerne jemand, der jetzt wie ich jetzt 60 Jahre alt ist und immer noch dabei ist. Nicht irgendwie, es gab auch für mich Angebote, Getränkeindustrie, irgendwie sowas. Aber das war nie mein Ziel, ich wollte immer Bar machen. Ja. Und irgendwann bist du auch in einem Alter als Bartender, wo du sagen musst, okay, wer will dich jetzt noch? 55, 50, du bist krankheitsanfälliger, das sehen ja auch die Chefs irgendwie gefährdet. Geht das noch? Und... Ja, und dann gab es für mich sowieso das Ziel, okay, du musst jetzt mal was alleine machen. Du machst das so viele Jahre, hab lange überlegt, wo, hab mir bestimmt 25 Läden angesehen, von Mitte, Friedrichshain, über die ganze Stadt durchgegrast.
Ja. Friedrichshain hätte ich ja gern gesehen.
Naja, aber ich hab, gut, dann guckst du dir die Läden an, siehst du mal, okay, oben drüber ist ein Kinderzimmer, lässt du lieber lauter Aspekte, die du da beachten musst.
Das bringt die Erfahrung mit sich, sehr gut.
Ja. Und dann war dieses Objekt hier, hier war schon mal eine Bar drin, allerdings war die, ich war selber nie als Gast hier drin, hab nur das Resultat gesehen, als die Jungs schon draußen waren und hier in der Marburger 3 und hab sofort gesehen, die haben so viele Fehler hier baulich fabriziert, dass ich komplett umbauen muss. Das ging nicht lange. Ich habe ein paar Elemente noch behalten können, aber es ging von der Öffnung des Tresens nach rechts und links, vom Boden ausgehend. Die hatten verschiedene Stufen drin, was sehr schnell, selbst als ich tagsüber den Laden gesehen habe, bin ich schon gestolpert hier, weil irgendwie ständig Stolperfallen hier waren. Das war ein Aspekt, deswegen musste ich hier einmal komplett rausreißen und neu bauen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich so einen Laden übernehmen und sagen, okay,
minimaler Invest.
Ja. Minimal Invest, aber das hat sich nicht so ergeben. Das heißt, hieß für mich also, okay, wir lösen mal alle Lebensversicherungen auf und starten nochmal komplett neu und vergessen jetzt mal die Zukunft und denken nur, das ist die Zukunft. Und den Mut musste ich erstmal selber aufbringen, weil ein Risiko ist immer da. Du machst einen Laden auf, läuft das Ding, läuft es nicht. Du kannst den schönsten Laden der Welt haben und kein Mensch kommt hin.
Besonders in Berlin, wo dieser nicht festzumachende Coolness-Faktor die Sachen zum Stehen und Fallen bringt.
Das hast du gut gesagt, der nicht festzumachende Coolness-Faktor. Du weißt nie, du kannst so ein bisschen steuern, wie die Architektur innen aussieht, was für Farben oder so, aber du musst dann auch irgendwann den Profis das überlassen. Ich habe zwei Mädels genommen, die hier die Innenarchitektur gemacht haben. Und die haben für die Hildegard, das ist ja auch ein weiblicher Name, die haben auch so einen gewissen weibliche Elemente in diesem Lokal verwirklicht, die ich immer noch ganz, ganz cool finde. Also so verschiedene Arten von Lampen. Die Ladies sprachen immer von hier, nein, auf jeden Fall nicht gleiche Lampen, Feng Shui, da muss noch was anderes sein und so weiter. Irgendwann musst du loslassen, sagst, okay, ihr seid die Profis, macht das. Ich bin mit denen am Anfang durch die ganzen Bars in Berlin, habe gesagt, was ist wichtig, wie muss der Mensch sitzen, wie kann er bequem sitzen, was für Material hat der Tresen. Die wollten Marmor haben, ich sage, nee, Leute, Marmor wird zu, meiner Auffassung, wird zu kalt, lass uns Holz nehmen.
Auch zu fettig.
Genau, lass uns bitte beim Holz bleiben und den Rest, lass uns eine Rail machen, wo die Leute den Fuß raufsetzen. Lass uns aufpassen bei den Barstools, wie sind die gebaut? Halten die schmale Menschen aus und auch dicke Menschen? Ja? Und sind die nicht zu sehr zum Beispiel eingebunden komplett oder wie in einer Kapsel drin, sondern gibt es noch Beinfreiheit? Kannst du nach links noch deinen Partner mal anstoßen mit dem Knie oder was auch immer? Viele Aspekte, die aber auch, klar, wenn man sowas so lange macht, kennt man eine ganze Menge Fehler.
Wenn man zuhört.
Ja, und wenn man auch selber viele Bars gesehen hat und Fehler, gerade in Hotelbars gibt es so, gibt es oftmals so hypermoderne Hotelbars, aber die Seele fehlt. Da bauen Architekten eine Bar und kennen eigentlich gar nicht das Metier.
Genau. Ja, ich habe auch schon in der einen oder anderen Bar gearbeitet, wo tatsächlich der Designer komplett den Tresen entworfen hat und am Ende, als schon alles stand und fertig war, der Barchef eingestellt wurde und gesagt wurde, jetzt musst du, mach mal was Schönes draus. Ja. Und das ist natürlich dann das Gegenteil von ergonomisch gerne mal. Ne?
Licht auch so ein wichtiger Aspekt. Also Victoria zum Beispiel hatte, als die aufgemacht hatten, über den ganzen Tresen eine riesige Art Neonröhre. Boah, das Ding war, weiß ich, wie lang ist die Bar? 17 Meter oder sowas, 15 Meter lang. Ja. Das haben die ganz schnell wieder abgebaut. Ja. Das war so eine Designer-Idee, ja. Weil das war so, man konnte das nicht richtig dimmen, das hat einfach nur gestört. Und da musst du auch den Mut haben und sagen, okay, weg damit.
Das ist dann schon teuer.
Klar, du zahlst dann halt Lehrgeld. Ja. Mhm. Ja. Du musst halt mit den Designern oder den Leuten, die das Ding dann wirklich bauen und entwerfen, ganz eng zusammenarbeiten und rechtzeitig sagen, nee Leute, das funktioniert nicht. Ja. Oder wir müssen hier noch was sehen können. Oder?
Genau, und da wird es halt dann richtig spannend, ne? Weil du aus all der Erfahrung, die du rückblickend gesammelt hast, diesem ja wahrscheinlich deutlich jüngeren Designerpaar, welches das in der Zukunft noch hätte lernen müssen, das schon mitgeben konntest. Und da schließt sich so ein bisschen dieser Teil unseres Gespräches. Kommen wir zu Hildegard, dass hier so ein Juwel entstanden ist, wo, und das finde ich sehr speziell, man reinkommt, klar, es ist eine Bar, da ist ein Tresen, da ist Musik, da ist dunkles Licht. Aber die Hildegard setzt ab von vielen Bars, die von sehr viel jüngeren Leuten gebaut wurden, dass sich sofort dieses Bargefühl einstellt. Ich konnte es noch nicht auf den Punkt bringen, aber man kommt rein und nicht, dass man sieht und versteht, man ist in der Bar, man fühlt, man ist in der Bar. Auch das sicherlich ist so ein Teil von diesem nicht greifbaren Coolness-Faktor in Form von Erfahrung und Wohlgefühl. Aber dann erstmal genug der Werbung.
Ja.
Nachdem du die eine angesteckt hast,
ja.
Wie kam es denn tatsächlich zu dem Namen Hildegard?
Das Haus gehört einem finnischen Kunstsammler. Und mit dem musste ich natürlich am Anfang verhandeln. Was will ich hier machen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ja, die Bar kann ich Ihnen nicht einfach geben. Und es gab natürlich auch andere Bewerber. Es gab Jungs, die wollten hier eine Shisha-Bar draus machen. Logisch, die hatten natürlich den Koffer mit den 100.000 schon da. Der Mann hat sich das aber auch reiflich überlegt. Er sagt, nee, okay, nach 2 Monaten, ich dachte schon, das Ding ist weg, hat er mich wieder angerufen, okay, wir müssen uns doch mal zusammensetzen. Ich will doch keine Shisha-Jungs hier drin haben. Ich habe mir die andere Bar von denen angesehen. Sowas will ich nicht in meinem Haus. Der Typ ist halt einer der größten finnischen Kunstsammler. Der Moderne hat hier in dem Haus 2 Galerien. Und der nennt seine Hauptgalerie den Salon Dahlmann. Und ich wusste jetzt nicht, wieso nennt er das Dahlmann. Dann gibt er mir ein Buch in die Hand über die Dame, der das Haus gehörte vor 20 Jahren. Und das war die Hildegard Dahlmann. Und da hat er es sehr schön historisch zusammengetragen, wie das Haus gehörte der Familie von 1892 an. Und sie lebte hier mit 4 verschiedenen Ehemännern, flüchtete dann mal während des Krieges wieder rein und hat großartige Salons hier veranstaltet. Herbert von Karajan war oft hier bei ihren Salons und das ist direkt oben drüber gewesen. Auf 400 Quadratmeter wohnte die Dame. Also eine klassische Westberliner Lady. Es gibt so ein Foto in dem Buch. Im Sommer, Hochsommer hier auf der Straße, Leopardenpelz, Sonnenbrille. Ja? So, wie man sich so ein Klischee vorstellt. Und es gibt auch ein schönes Bild von ihr, was hier in der Bar hängt. Ein klassisches 20er-Jahre-Bild als junges Mädchen mit einem Glockenhut. Und als ich dann mitbekommen habe, okay, die Frau hieß Hildegard vorneweg, war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das Ding so nennen werde. Weil ich mag es, wenn du so einen gewissen historischen Bogen fahren kannst und sagst, okay, warum heißt das Hildegard? Weil hier Hildegard lebte und hier ordentlich feierte und bekannt war für viel Champagner und viel ihren Schmuck oder ihre Soirées. Ja. Und da war das ziemlich schnell klar. Der Galerist war natürlich auch begeistert und meinte, super. Ich habe ihn gleich gefragt, okay, Sie nennen das Ding Dahlmann nach dem Nachnamen, dann würde ich gern Hildegard nehmen. Ist das okay? Natürlich, okay. Und durch diese Verbindung mit der Galerie haben wir natürlich auch, der macht ständig Vernissagen, macht Salons, Lesungen und ist kulturell super, will die Stadt kulturell auch etwas geben. Und die Verbindung mit der Galerie ist für uns natürlich großartig, weil die Künstler kommen runter nach den Vernissagen oder irgendwelchen Veranstaltungen, sodass du schon mal ein interessantes Publikum hast in der Art.
Ja, wahrscheinlich auch ein hochwertiges. Galerie hier am Kudamm wird ja wahrscheinlich auch anderes Publikum.
Ja, gerade moderne Kunst ist halt ein Thema. Der Mann hat jetzt gerade in Bremen, im größten Museum in Bremen, irgendwie seine Sammlung, die Sammlung Märtinnen ausgestellt. Der ist halt kunstversessen. Ja. Der hatte früher ein großes Energieunternehmen in Finnland mit 1500 Mitarbeitern. Das ist in Finnland sehr viel. Hat das aber alles weggegeben, ist jetzt nach Berlin gezogen und will für die Kunst leben und arbeiten.
Ist doch gut.
So also entstand die Berliner Hildegard Bar. Schön zu sehen, wie rückwirkend eigentlich alles zusammengepasst hat und dann Name, Ort, Zeit und Thomas sich zu einem Ganzen fügten. Das war es jetzt erstmal mit der zweiten von drei Episoden. Bald geht's weiter. Abonniert uns gerne, damit euch keine neue Folge verloren geht. Und schaut auch mal bei unserem Kanal The Eastern Shakes vorbei, solltet ihr noch internationale Einflüsse suchen.
Ein weiteres Kapitel von Spiritsfully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.